Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2024 von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de. In diesem Jahr haben wir ja viele bedeutende Entwicklungen im Gesundheitswesen erlebt. Die Krankenhausreform, die ab dem 1. Januar 2025 umgesetzt wird, hat in der politischen Diskussion hohe Wellen geschlagen und, das kann man jetzt schon sagen, sie wird das Gesundheitssystem nachhaltig prägen. Die Reformdebatte wurde ja lange Zeit mit unklarem Ausgang geführt, aber trotzdem mussten Personalmanagement-Themen vorangebracht werden. Es war immer noch wichtig, die Weichen für eine nachhaltige Personalsicherung zu stellen und bessere Arbeitsbedingungen voranzubringen. Unser Ärztestellen-Recruiting-Experte Konstantin Degner und ich, wir werfen in dieser Folge wieder einen Blick zurück. Welche Entwicklungen gab es in diesem Jahr 2024 auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt? Welche Ärztinnen und Ärzte wurden von Kliniken und MVZ denn genau gesucht? Und was war bei Ärztinnen und Ärzten gefragt? Diese Fragen und noch viele andere Aspekte beleuchten wir in unserem Jahresrückblick.
Bis der Arzt kommt. Expertentalk.
Hallo Konstantin, schön dich zu sehen in unserem Podcast. Es ist wieder Dezember, es ist wieder kurz vor Weihnachten und seit letztem Jahr wissen wir ja, wir haben eine Tradition. Und zwar jetzt schon zum dritten Mal in Folge im Dezember machen wir den Jahresrückblick. Schön, dich dazu hier zu haben.
Ja, hallo Stefanie, kaum zu glauben, dass auch schon wieder ein Jahr rum ist. Ich bin so ein bisschen erschrocken. Ich habe so gefühlt noch in meinem geistigen Auge vor, wie wir diese letzte Folge aufgenommen haben letztes Jahr. Schon wieder ein Jahr vorbei.
Das geht immer schnell, ne? Das geht immer schnell, das nächste Jahr vorbei. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es geht immer schneller. Aber das liegt natürlich auch daran, dass viele Dinge passieren.
Oder am zunehmenden Alter von uns beiden.
Das auch. Als wir noch jünger waren, so in der Grundschule, hat das immer ewig gedauert, bis wieder Weihnachten ist. Und jetzt geht es so schnell, ja.
Ja, das stimmt.
Sag mal, Jahresrückblick. Wie sieht's denn aus in diesem Jahr? Also wir haben ja sonst immer gestartet und ich fände es schön, wenn wir das jetzt auch wieder so machen, mit so einem allgemeinen Überblick über den ärztlichen Arbeitsmarkt jetzt in diesem Jahr 2024. Was hat sich denn verändert im Vergleich zum Vorjahr? Also mal abgesehen davon, dass wir beide ein bisschen älter geworden sind.
Ja, lass uns da gerne einsteigen und auch das zur Tradition machen, dass wir das Thema als erstes abhaken in unserem Jahresrückblick. Ja, wir hatten dieses Jahr ja auch die Folge mit dem Blick in die Bundesärztestatistik. Also wir haben die Situation in Deutschland, dass wir aktuell 428.000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte haben. Die gute Nachricht, so viel wie noch nie zuvor. Also so viele berufstätige Ärzte hatten wir in Deutschland noch nie. Davon, also von diesen 428.000, sind in etwa 282.000 im Angestelltenverhältnis. Also sowohl stationär als auch ambulant. Dann um die 38.000 sind in Behörden, Körperschaften, anderen Bereichen beschäftigt, also auch ne, die Industrie zählt da mit rein. Und wir haben circa 108.000 Ärzte, die niedergelassen sind. Die Zahl ist leicht rückläufig und hat sich sogar seit 2018 um gut 8% verringert. Also hier sehen wir deutlich, dass immer weniger Ärzte sich niederlassen oder in die Niederlassung gehen als eigenständiger, selbstständiger Arzt.
Zum Thema Arbeitsmarkt gehört natürlich auch die Frage nach Vakanzen. Wie viele Positionen sind denn in diesem Jahr offen geblieben und konnten nicht besetzt werden?
Also vakant in 2024 waren so circa 16.000 Positionen. Das ist auch ein leichter Rückgang zu den vorherigen Jahren. Also wir hatten immer so um die 18.000, 19.000 offene Positionen pro Jahr. Und ja, natürlich bleiben auch dieses Jahr einige tausend Positionen leider unbesetzt. Genaue Zahlen zu bekommen, ist da immer schwierig. Das sind immer Schätzungen. Und Schätzungen zufolge liegt man da so zwischen 5.000 bis 7.000 Positionen in etwa, die nicht besetzt werden können.
Und jeder Arzt und jede Ärztin, die fehlt, ist natürlich ein Problem für die gesundheitliche Versorgung. Also gerade im ländlichen Raum.
Ja, absolut.
Nächster Punkt, Stichwort ambulante Versorgung und Ambulantisierung. Wir hatten es ja früher mal so, da gab es eine klare Trennung. Man ging entweder als Arzt oder als Ärztin ins Krankenhaus oder in die ambulante Versorgung. Das hat dann meistens die eigene Praxis bedeutet. Wie ist es denn jetzt so schwarz-weiß, kann man es ja jetzt gar nicht mehr sagen, oder? Was hat sich da getan?
Ja, absolut. So schwarz-weiß ist es nicht mehr. Die Versorgungsstrukturen ändern sich. Und ich sagte ja zwar gerade, dass wir bei den niedergelassenen Ärzten einen Rückgang sehen. Allerdings die Anzahl der angestellten Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Also wir haben hier einen Anstieg von über 8% zum Vorjahr und plus 51% seit 2018. Also um das mal in Zahlen zu fassen, 2018 hatten wir 39.000 angestellte Ärzte im ambulanten Bereich. Wir sind jetzt bei über 60.000. Das sieht man eine deutliche Bewegung. Das hängt auch damit zusammen, dass die Versorgungsstrukturen sich ändern. Die Anzahl der MVZs steigt. Wir haben jetzt gerade die aktuellen Zahlen bekommen, der Vergleich 2022 und 2023 von der KBV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und die Anzahl der MVZs ist um rund 7% gestiegen. Also wir haben jetzt so knapp 4.900 MVZs in Deutschland und das nimmt stark zu. Also wir sehen hier so eine Verschiebung, dass von dem stationären Bereich auch mehr in den ambulanten Bereich geht und dementsprechend wir halt auch immer mehr Ärzte im ambulanten Bereich bekommen. Aber eben halt als Angestellte. Denn die meisten Träger oder ein Großteil der Träger der MVZs sind eben halt auch Krankenhäuser.
Ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir über den Trend gesprochen, dass Stellenanzeigen für Ärztinnen und Ärzte jetzt immer häufiger online veröffentlicht werden. Wie sieht es da aus in diesem Jahr? Setzt sich der Trend fort?
Ja, ganz klares und großes Ja. Der Trend setzt sich fort. Das sehen wir am Markt und auch. Ja, mit Blick auf unseren Stellenmarkt. Ich meine, wir können das ja sehr gut bemessen und verfolgen, da wir als einziger Anbieter Print als auch online abdecken. Und im letzten Jahr hatten wir circa 60% der Ausschreibungen auf Ärztestellen, die rein online veröffentlicht wurden, 40% in Print. In 2024 sind wir bei knapp 70% der Ausschreibungen, welche rein online veröffentlicht werden und circa 30% im Deutschen Ärzteblatt. Also hier sieht man eine ganz klare Entwicklung. Wenn ich mich jetzt recht zurückentsinne. Also bei unserem ersten Jahresrückblick war der Anteil der Online-Anzeigen noch bei 50%. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich aber drauf wetten müsste, würde ich das tun. Aber wir sehen hier einen ganz klaren Trend Richtung Online. Also Online gewinnt weiter an Bedeutung. Insbesondere eben auch bei den nachrückenden Ärztegenerationen sind Online-Jobbörsen der beliebteste Kanal zur Jobsuche. Was ich letztes Jahr gesagt habe, bleibt allerdings auch unverändert bestehen, nämlich dass eben halt der Blick auf die Zielgruppe wichtig ist. Also nicht alle Ärztinnen und Ärzte suchen gleich. Es gibt Unterschiede, auch eben dann bei Aktiv- und Latentsuchenden. Und dieser eine Grundsatz, ne, sage ich auch immer wieder gerne, mit der Hierarchiestufe steigt die Printaffinität. Also Oberärzte, Oberärztinnen, Chefärzte, Chefärztinnen nutzen weniger Online-Formate, sondern haben dann eine höhere Printaffinität und Hierarchiestufen außen vor gelassen. Bei den Latenzsuchenden liegt Print nach wie vor weit vorne in der Gunst. Also diese Regel, das bleibt so unverändert bestehen.
Dann gucken wir mal auf die verschiedenen Arten von Unternehmen, in denen Ärztinnen und Ärzte angestellt werden können. Praxen, Kliniken, MVZ hast du schon gesagt und Unternehmen anderer Art, die auch Bedarf an medizinischen Fachkräften haben. Was wird denn da besonders gesucht? Was für Funktionen und Fachgebiete siehst du da 2024 im Vordergrund?
Ich fange mal mit den Funktionen an. Lass uns einen kleinen Countdown. Also auf Platz 4, das sind rund 8% der Stellen, die richten sich an Chefärztinnen und Chefärzte und ärztliche Leitungen. Dann frisch von der Uni sozusagen und direkt auf Platz 3 sind dann die Ärzte in Weiterbildung. Also fast jede fünfte Stelle richtet sich eben an die AIWler. Dann auf Platz 2 haben wir die Oberärztinnen und Oberärzte. Also in knapp 25% der Stellenanzeigen werden diese gesucht. Und ja, auf Platz 1 sind eben halt Ärztinnen und Ärzte mit einer abgeschlossenen Facharztweiterbildung. Also fast jede zweite Stelle richtet sich an Fachärztinnen und Fachärzte.
Dann lass uns doch mal genau so auch auf die Fachgebiete gucken, so in so einer Form von Countdown. Wie sieht's da aus? Was sind die beliebtesten Fachgebiete?
Ja, letztes Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube auf Platz 4, 5, wer jetzt genau an welcher Position war, bitte um Nachsicht, aber wir hatten letztes Jahr noch die Situation, dass wir eine größere Nachfrage zu Radiologen hatten, Anästhesisten. Hier haben wir dieses Jahr einen leichten Rückgang, dafür aber einen Anstieg bei der Kinder- und Jugendmedizin, die auf Platz 4 dieses Jahr ist. Auf Platz 3 sind die ganzen psychiatrischen Fächer, also ne, Psychiatrie, Psychotherapie und auf Platz 2 die Chirurgie. Und ja, allgemein und innere sind auch in diesem Jahr auf Platz 1. Also knapp 30% der Ausschreibungen sind im Bereich der allgemeinen und inneren Medizin.
Ich kann mich noch an was erinnern, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, nämlich dass besonders beliebte Arbeitgeber gar nicht so sehr die Kliniken und Praxen sind, sondern der öffentliche Dienst, also Arbeitgeber der öffentlichen Hand. Wie sieht's da in diesem Jahr aus?
Ja, das ist nach wie vor so. Also in den Top 10 der beliebtesten Stellenanzeigen haben wir nur, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, zwei klassische Kliniken. Dafür, also in den Top 10, auch mehrfach vertreten mit mehreren Stellenanzeigen, sind die Bundeswehr, die Polizei, das Auswärtige Amt und die Deutsche Rentenversicherung. Und zur Vollständigkeit auch noch mit rein ein Anbieter für Telemedizin und ein amtlich anerkannter Träger für Begutachtung. Aber alles, wenn man jetzt mal diese zwei Kliniken wegnimmt und sich den Rest anguckt, also öffentliche Hand und Telemedizin und auch Begutachtungen, alles, ja, Arbeitgeber, die anders als Kliniken irgendwie halt mit geregelten Arbeitszeiten punkten können, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ja, das sind halt Themen, die sind für viele Ärztinnen und Ärzte halt sehr attraktiv und deshalb sind diese Stellenanzeigen eben auch sehr beliebt bei unseren Nutzern.
Gibt es denn bestimmte Stellenanzeigen, die besonders beliebt sind?
Ja, man kann grundsätzlich festhalten, und das sehen wir halt sehr gut, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass alle Stellenanzeigen mit konkreten Informationen deutlich beliebter sind in der Gunst der Nutzer als Stellenanzeigen mit Floskeln, mit halbgaren Informationen. Also grundsätzlich Stellenanzeigen mit konkreten Gehaltsangaben oder anderen relevanten Zusatzinformationen, zum Beispiel zum Thema Arbeitszeiten. Wenn diese Themen konkret benannt und angesprochen werden, dass diese Stellenanzeigen deutlich beliebter sind, auch in den ganzen Performance-Werten deutlich über, sag ich mal, den Einheitsbrei herausstechen. Also das Thema Floskeln spielt da eine Rolle. Also attraktive oder faire Vergütung, so, ja, was heißt das? Flexible Arbeitszeiten, ja, schön. Also da wird halt immer probiert, so Sachen zu umschiffen. Aber genau das sind eben halt die Themen, die die Nutzer interessieren und die Einrichtungen, die das dann eben halt auch dann für sich nutzen und diese Themen und Informationen bedienen, diese Stellenanzeigen sind sehr beliebt.
Ist ja auch ein Appell an die Anbieter von Stellenanzeigen, sowas in der Gestaltung mehr zu berücksichtigen, oder?
Ja, absolut, absolut. Und vielleicht eine Sache passt jetzt nicht so genau zur Frage, aber ich würde gerne mal mit so einem Mythos aufräumen, der uns so dieses Jahr irgendwie immer wieder beschäftigt hat und wo wir immer darauf angesprochen wurden von einigen der Einrichtungen, von einigen unserer Kunden. Also es gibt so diesen Mythos, ja, wir sagen ja, dass Gehälter irgendwie ab 2026 Pflicht in Stellenanzeigen sind. Also es gibt dieses Gerücht, Grundlage dafür, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, ist die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, auch ein sehr schönes Wort, die angeblich besagt, dass Gehaltsangaben in Stellenanzeigen Pflicht sein sollen, aber das ist totaler Quatsch. Ja, also das muss man mal jetzt hier einmal gerade ziehen. Also Ziel dieser Richtlinie ist halt vor allem der Abbau von dem Gender Pay Gap und dafür werden halt verschiedene Maßnahmen festgelegt. Und ein Artikel besagt, dass Bewerber und Bewerberinnen das Recht haben, das Einstiegsgehalt der Stelle oder eben halt so eine Spanne zu erfahren, sodass eben transparente Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen möglich sind. Wann das passiert, steht allerdings nicht in dieser Richtlinie drin. Also da steht nicht drin, das muss im Rahmen einer Stellenausschreibung erfolgen, sondern bevor eben die Gespräche beginnen. Das heißt in der Theorie, das kann irgendwie kurz vor dem Gespräch sein, das kann im Rahmen der Stellenanzeige sein, das kann aber auch irgendwie mal noch was ganz anderes sein, dass 3 Tage vorher jemand den Kandidaten anruft oder die Kandidatin und sagt, im Übrigen, das ist die Gehaltsspanne, über die wir reden. Also das ist das, was besagt wird. Es kann in der Stellenanzeige erfolgen, auch unser Appell, wie gerade vorhin ausgeführt, für das zu tun, aber es muss nicht in der Stellenanzeige erfolgen. Also Gehaltsangaben sind ab 2026 keine Pflicht in Stellenanzeigen. Das vielleicht mal so ein kurzer Exkurs. War jetzt nicht deine Frage, aber ja.
Nee, macht nichts, aber passt gut dahin, vor allem eben auch zu sagen, es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber Leute, macht es trotzdem, weil es Vorteile für euch hat, weil es die Stellenanzeige an sich attraktiver und spannender für die Kandidatinnen und Kandidaten macht.
Genau, ja.
Dann lass uns mal so ein bisschen hinter unsere Kulissen gucken. Ich glaube, das interessiert die Hörerinnen und Hörer auch immer so ein bisschen, der Blick in unseren Maschinenraum von Ärztestellen. Stichwort User Analytics. Wie verhalten sich denn Ärztinnen und Ärzte, wenn sie auf unsere Plattform ärztestellen.de kommen?
Ja, das ist sehr spannend. Da haben wir in der Tat auch dieses Jahr so ein paar Veränderungen festgestellt, wo wir noch nicht so genau wissen, was der Grund ist und woher sie kommen. Also was wir jetzt sagen können, ne, Ärztinnen und Ärzte bevorzugen die mobile Jobsuche. Also über 60% der Aufrufe von Ärztestellen.de erfolgen über mobile Endgeräte. Und wann lesen Ärztinnen und Ärzte über Handy und Co. Stellenanzeigen? Am liebsten abends. Jetzt eine Annahme von mir, vermutlich auf der Couch, aber die meisten mobilen Aufrufe erfolgen halt zwischen 20 und 22 Uhr. Und für diejenigen, denen es interessiert, die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte hat Handy und Tablets von der Marke Apple. Soll es keine Reklame sein, aber ist halt einfach der Fakt, das sehen wir. Android macht auch tolle Geräte, ne? Das nur der Vollständigkeit. Dann, was haben wir noch gesehen? Ärztinnen und Ärzte nutzen vormittags gerne den Desktop-PC für die Jobsuche. Also dann vielleicht vermeintlich irgendwie am Arbeitsplatz, wenn es mal irgendwie gerade nicht so rund läuft. Und das eben halt gerne zwischen 10 und 12 Uhr. Da sind die Zugriffszahlen über klassische PCs oder Laptops am höchsten. Dann, und das kommt jetzt so die Änderung, die wir uns noch nicht so ganz erklären können. In der Vergangenheit war es halt immer so, die beliebtesten Tage der Jobsuche, ne, klassisch nach dem Wochenende am Montag. Oder eben halt auch aufgrund, ne, der Tatsache, dass unser Ärzteblatt immer freitags erscheint. Aber auch der Freitag bei uns immer ein sehr beliebter Tag, weil dort eben halt ja auch der Stellenmarkt im Print veröffentlicht wird, zusammen eben mit Stellenanzeigen auch dann online gerne geschaut wird, ne, der Jobagent angestoßen wird. Und hier haben wir eine Veränderung. Und zwar Ärztinnen und Ärzte sind eben halt häufig am Mittwoch auf der Jobsuche. An diesem Tag ist der Traffic bei uns am höchsten und wir können uns ehrlich gesagt gerade gar nicht so erklären, warum das gerade so ist. Also Sonntag ist der schwächste Tag, Mittwoch der höchste. Ja, natürlich auch nach dem Wochenende. Montags hat einen Peak, der Freitag hat nach wie vor einen Peak, Dienstagvormittag hat einen Peak. Aber summa summarum, wenn man einen Strich unter jeden Tag zieht, ist Mittwoch der Tag mit dem meisten Traffic. Sehr spannend. Vielleicht können wir dann nächstes Jahr in der Folge aufklären. Vielleicht sind wir dem Ganzen dann auf die Schliche gekommen, warum das denn so ist. Wir bleiben dran, genau.
Wir bleiben dran, warum das so sein könnte. Ich habe für den Moment diese Idee im Kopf, dass Praxen ja häufig mittwochs nachmittags geschlossen haben, dass man zumindest betrifft, dass die in der Niederlassung arbeiten, dann mal Zeit dafür hat. Aber es ist auch nur so eine Theorie, also kann ich gar nichts zu sagen.
Ja, die Annahme, an der haben wir uns auch schon so ein bisschen abgearbeitet und die ist wahrscheinlich auch irgendwie eine der Ursachen, aber wir haben halt auch viele Kliniker, die bei uns unterwegs sind. Da passt es ja darum wieder nicht so richtig. Deshalb, wie gesagt, wir sind noch in der Findungsphase, ne? Also wir bleiben dran.
Wir bleiben dran und klären das auf. Im Jahresrückblick 2025 haben wir da vielleicht eine Antwort drauf, wir wissen es nicht so genau. Hast du noch mehr Insights mitgebracht, die jetzt hier spannend sind?
Ja, also, was man dann noch in dem Zuge zu Ende bringen kann, ne, Ärztinnen und Ärzte suchen besonders zum Jahresbeginn nach neuen Jobs, ne? Also die meisten Zugriffe erfolgen im Januar, gefolgt von Februar und April. Das ist jetzt nichts Neues. Ich sagte immer so, das ist so ein bisschen der Fitnessstudio-Effekt. Ne? Man will dann irgendwie so den Change für das neue Jahr, die neuen Vorsätze. Und wir haben etwas mehr Frauen als Männer bei den Nutzern. Welche Insights habe ich noch mitgebracht? Das hattest du ja noch gefragt. Wir haben noch so 2, 3 Zahlen, wo, also es ist so ein bisschen der Versuch, jetzt mal so plastisch zu machen, was bei uns auf der Seite passiert. Ja, man spricht hier oft dann eben halt über, wie viel Visits oder wie hoch ist die Reichweite, ne, von unserer Plattform. Und das weiß ich nicht. Ich habe da oft so das Gefühl, das ist immer so schwer zu greifen, wenn man da irgendwelche Zahlen irgendwie platziert. Wie viel Hunderttausende von Nutzern und wie viel Visits und Klicks. Deshalb habe ich mal probiert, das zu übersetzen. Also um es mal einfach greifbarer zu machen. Und zwar jetzt in den letzten 20 Sekunden, wo ich hier geplappert habe. Ne, also in alle 20 Sekunden wird eine Stellenanzeige aufgerufen. Ich finde, das macht schon mal sehr plastisch, was bei uns passiert. Wenn man sich halt vorstellt, dass alle 20 Sekunden eine Stellenanzeige von einem Nutzer aufgerufen wird. Und dann noch, dass 18 Nutzer in der Stunde Interesse zeigen an mindestens einer Stellenanzeige. Mit Interesse zeigen meine ich jetzt nicht, er hat die aufgerufen, sondern Interesse in der Form, dass er sich wirklich überlegt, sich dort zu bewerben. Ja, das heißt, er kann sich in der Tat vorstellen, jeden Morgen aufzustehen und für diesen Arbeitgeber zu arbeiten. Also das sehen wir anhand der Analytics, die wir fahren, dass wir 18 Nutzer die Stunde haben, die so starkes Interesse an der Stellenanzeige haben. Und Daraus folgt, ne, dass am Tag über 70 Bewerbungsprozesse bei uns gestartet werden. Das mal so drei Zahlen, die jetzt mal so weggehen von so klassischen KPIs, Benchmarks in Form der Reichweite, um das mal so ein bisschen zu übersetzen.
Jetzt haben wir ja bei uns auf ärztestellen.de natürlich in der Hauptsache Ärztestellen, deswegen heißt die Seite so, aber das ist nicht alles, sondern es gibt auch noch jede Menge andere Themen, über die man da etwas erfahren kann. Da hast du auch mal nachgeschaut, was interessiert denn die Ärztinnen und Ärzte neben der reinen Jobsuche, neben der reinen Stellenanzeige noch?
Ja, also der redaktionelle Bereich, ne, hat große Beliebtheit bei uns, ne? Also jetzt auch die Stunde mit Vor- und Nachbereitung, wo wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen. Also allein in dieser Zeit werden über 100 redaktionelle Artikel aufgerufen. Das zeigt, wie groß das Interesse an den Themen ist. Und generell lässt sich sagen, ja, wenn es ums Thema Job geht, bleibt das Gehalt halt nach wie vor größte und wichtigste Thema. Das heißt also, die beliebtesten redaktionellen Beiträge war halt Thema Gehalt, also Gehalt als Oberarzt, Gehalt in MVZ und Praxis und Gehalt als Chefarzt und alles rund um das Thema der Zuschläge. Super spannend. Dann zweiter Themenbereich, der sehr interessant wäre für unsere Nutzer, war halt alles rund um das Thema Facharztweiterbildung. Das interessiert viele, also Stichwort hier Musterweiterbildungsordnung, die wir vorstellen und wo wir detailliert beschreiben, wie die Weiterbildung abläuft. Und als dritten Part Thema Ärzte aus dem Ausland ist für viele spannend, insbesondere eben halt die Frage Anerkennung der Approbation hier in Deutschland. Also zusammenfassend Gehalt, Facharztweiterbildung, Ärzte aus dem Ausland, das sind so die Themen, die sehr, sehr spannend sind für unsere Nutzer, außer Thema reine Jobsuche.
Jetzt gibt es noch ein politisches Thema, was uns alle im Gesundheitswesen sehr umgetrieben hat in den letzten Monaten, die Krankenhausreform. Ist jetzt beschlossene Sache, ist durch den Bundestag durch, ist durch den Bundesrat durch, das heißt, sie kommt. Aber wie hat dieses Thema und auch diese Unsicherheit die Kliniken im letzten Jahr beeinflusst und wie geht es jetzt weiter damit?
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Es war jetzt so genau vor zwei Jahren, also am 6. Dezember 2022, hat Professor Dr. Lauterbach das erste Mal seine Pläne irgendwie für die Krankenhausreform vorgestellt. Und das waren so zwei Jahre, ja, die für viele unserer Kunden, für viele Kliniken und Einrichtungen nicht einfach war, weil eben ja eine große Unsicherheit da war. Was bedeutet die Reform? Es wurde ja immer viel auch über die Reform diskutiert. Was wird umgesetzt? Ne? Level 1i als Stichwort. Sachen, die dann mal wieder auf dem Papier waren, waren dann wieder weg. Also es war lange sehr, sehr unklar, in welcher Form es sich dann letztendlich darstellt. Nur noch, ne, bis zum Schluss die Frage, kommt sie oder kommt sie nicht? Ne? Das war ja ein wahrer Krimi letztendlich dann im Bundesrat. Also es hat viele unserer Kunden stark beeinflusst, weil eben halt unklar war, wohin so ein bisschen die Reise geht und worauf sie sich so perspektivisch langsam vorbereiten können. Jetzt ist sie da und ja, wie geht's weiter? Ich meine, auch so ein schönes Wort, ne? Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ich glaube, das können auch nur wir so gut mit den Begriffen. Ja, es ist halt auch noch lange nicht umgesetzt, ne? Also zum einen müssen die Bundesländer jetzt die Krankenhausplanung neu aufstellen, also mit Leistungsgruppen anstatt mit Betten. Dann wird es wohl so circa ein Jahr dauern, bis alle Länder letztendlich die gesetzlichen Änderungen vorgenommen haben. Die Vorhaltefinanzierung wird 2027 erst eingeführt. Also da ist noch so unklar, was dann 25, 26 finanziell mit den Kliniken passiert. Und ein Punkt, das habe ich auf dem Deutschen Krankenhaustag, hat das der Dr. Leber vom GKV Spitzenverband auch nochmal gesagt, was ich halt sehr spannend finde, dass es auch irgendwie noch kein gerichtsfestes Auswahlverfahren gibt zwischen, sag ich mal, mehreren gleichermaßen qualifizierten Krankenhäusern im Falle von der Überversorgung. Ja, also du hast jetzt 5 Urologien in Köln, jetzt heißt es, wir brauchen nur noch 2. So, also da gibt's halt so verschiedene Algorithmen, das ist aber irgendwie noch unklar, dieses Bewertungsverfahren. Also wer bekommt denn jetzt eben halt diese Urologie? Also auch finde ich so ein sehr spannendes Thema. Ja, aktuell arbeitet ja das Bundesgesundheitsministerium gerade an, also es fehlen halt auch so ein paar Rechtsverordnungen, damit das Gesetz eben halt wirksam werden kann, unter anderem eben zum Transformationsfonds. Da arbeitet jetzt das Ministerium noch dran, damit das eben halt vor der Bundestagswahl noch umgesetzt werden kann und damit auch die Anträge gestellt werden können und so weiter. Und dann hatte die CDU angekündigt, im Falle eines Wahlsieges auch wieder Änderungen vornehmen zu wollen. Also sie ist da, die Krankenhausreform, aber es ist noch sehr viel in Bewegung. ich will es nicht sagen, Operation am offenen Herzen, aber es ist so ein lebender Organismus, kann man sagen. Es bleibt also da sehr, sehr spannend. Ich hoffe jetzt für viele Kliniken aber, dass jetzt so ein bisschen Klarheit geschaffen worden ist und man sich wieder so in ruhigere Gefilde langsam begeben kann und so langsam die Planungssicherheit zurückkommt. Das wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
Für alle, die es interessiert, wir haben auch zur Krankenhausreform eine Folge gemacht, jetzt die letzte aus dem November. Da sprechen wir nochmal darüber, was das auch für die Krankenhäuser bedeutet. Kann ich allen nur sehr ans Herz legen. Aber lass uns doch mal über uns selbst sprechen. Also wir haben auch in diesem Jahr 2024 inklusive dieser, die jetzt gerade entsteht, 12 spannende neue Folgen gemacht. Welche haben dir am besten gefallen?
Ich würde es dann wieder als Countdown machen. Also auf Platz 3 fand ich das Interview mit der Tanja Bormann sehr spannend und die Position der Feel-Good-Managerin. Fand ich ein sehr spannendes Thema. Zum einen, dass man die Notwendigkeit auch sieht und auch verstanden hat, dass man hier in dem Bereich was tun muss. Dann aber auch so ein bisschen den Mut, Vorreiter zu sein. Das wurde ja von einigen Kliniken auch belächelt und der Titel der Position. Aber ich glaube, genau so der richtige Weg und auch ein Weg, den man gehen muss, um im Sinne auch des Fachkräftemangels da in der Zukunftsperspektive auch gewappnet zu sein. Also finde ich eine super Initiative. Dann auf Platz 2 Professor Dr. Martin Grond, Klinikum Siegen, mit seinem Ansatz und die Mitbestimmung in seiner Abteilung der Neurologie, super spannend, vor allem weil er auch so cool geschildert hat, den Prozess dahin und wie es so gesehen wird in den anderen Kliniken und warum sie es dann die andere Abteilung nicht machen. Also fand ich super spannend und fand ich auch sehr praxisnah. Also kann eine gute Blaupause vielleicht für den einen oder anderen sein. Und auf Platz 1 Recruiting mit Humor mit der Bianca Hermler vom Uniklinikum Tübingen. Die fand ich super. Wenn ich halt daran denke, wie wir so im Redaktionsrahmen über diese Folge diskutiert haben und die Meinung da ganz kontrovers auseinanderging, fand ich super spannend. Was ihnen gelungen ist, ist große Aufmerksamkeit, halt mal was anderes gemacht, mal ein bisschen aus der Norm gesprungen. Daher tolle Folge, tolle Insights, wie sie entstanden ist. Ja, das wäre mein Platz 1. Und bei dir? Was sind deine Lieblingsfolgen?
Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich auch Recruiting mit Humor. Das ist eine, die auch bei unseren Hörerinnen und Hörern übrigens richtig gut angekommen ist. Also unsere Top-Folge in diesem Podcast ist Recruiting mit Humor. Wir hatten zusätzlich dazu, und da würde ich nochmal 2 Folgen ergänzen, die ich super spannend fand. Wir hatten ja in diesem Jahr einen gewissen Schwerpunkt auf Recruiting der jungen Zielgruppe. Also wir haben zu diesem Oberthema mehrere Folgen gemacht. Ich greife jetzt mal 2 raus, die ich ergänzen würde als meine Top 3 vielleicht zusätzlich dazu noch. Wir hatten einmal das gute PJ, das praktische Jahr mit Dr. Iman. Das fand ich sehr, sehr gelungen, weil es einfach darauf zielt, wie kann man die junge Zielgruppe schon vor der Approbation abgreifen und für ein Klinikum begeistern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das zielt ein bisschen in die Richtung, was du auch eben gesagt hast mit der Feelgood-Managerin. Da machen sich ja viele Kliniken Gedanken darüber, wie erreicht man junge Ärztinnen und Ärzte, bevor sie Ärztinnen und Ärzte sind, also noch im Studium. Das war sehr, sehr gut. Und so ein bisschen drüber geordnet war unsere Folge zur Generation Z, wo wir Dr. Zimmerli aus der Schweiz hatten, der eine Studie dazu gemacht hat, was wollen die eigentlich, was will die junge Zielgruppe, das sind vielleicht ganz andere Dinge, die die Babyboomer wollten, die die Generation X wollte und was kann man tun als Klinik, um für die attraktiv zu sein. Sehr, sehr schöne Folge.
Ja, stimme ich dir zu, das waren auch also 2 tolle Folgen, ja, also gehören auch ins Ranking mit rein, von daher gut, dass wir 2-mal die Top 3 jetzt gemacht haben.
Wir gucken jetzt mal ins nächste Jahr, 2025. Ich kann schon versprechen, wir werden auch da wieder spannende Themen, spannende Folgen haben. Aber was sagt denn der Markt? Also was für Recruiting-Trends kommen denn im Jahr 2025 auf uns alle zu?
Oh, ich traue mich jetzt gar nicht, weil ich schon wieder zu einem Begriff um die Ecke komme. Also weiß ich, ob das ein Trend ist. Es gibt ja ein neues Gesetz, das in Kraft tritt und Mitte 2025 Unternehmen in die Pflicht nimmt. Also wie gesagt, ich traue es mich jetzt gar nicht auszusprechen. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Also heute haben wir es irgendwie mit diesen sperrigen Begriffen. Also Thema Barrierefreiheit. Wer es irgendwie fancy haben möchte, kann es, ich glaube auf Englisch heißt es dann irgendwie Accessibility oder so ähnlich. Ne? Also Barrierefreiheit entlang des Bewerbungsprozesses. Denn man ist eben halt dann auch in der Pflicht, sage ich mal, die ganzen digitalen Angebote Angebote barrierefrei zu gestalten und das betrifft eben halt auch das Recruiting. Also vor allem Bewerbungsformulare sind da ein zentraler Baustein. Wir haben das Thema Kompatibilität für Screenreader, die Verwendung von kontrastreichen Farben, ne, vollständige Bedienbarkeit über die Tastatur. Ne, das sind eben halt so einige Maßnahmen, die hier notwendig werden. Und ist für mich ein klarer, in Anführungszeichen, Recruiting-Trend für 2025 eben halt den Recruiting-Prozess auf eine Barrierefreiheit hin verstärkt zu optimieren. Ja, das haben viele, glaube ich, so nicht auf dem Schirm. Ob man es als Trend bezeichnen kann, mal in Anführungszeichen, aber finde ich, wird ein Thema für 2025 sein. Als zweites würde ich noch nennen, ja, gekommen, um zu bleiben. Die letzten anderthalb Jahre ist halt das Thema KI im Recruiting. In der Vergangenheit haben wir ja immer über Digitalisierung gesprochen, was ja vor allem irgendwie darin bestand, bestehende Prozesse irgendwie zu optimieren. KI ermöglicht, sage ich mal so, eine fundamentale Neugestaltung der Personalgewinnung. Also man kann schon irgendwie so von der transformativen Kraft sprechen. Und die Anwendungen, die man da eben halt bei hat, sind sehr, sehr vielfältig. Um jetzt mal so ein paar Stichworte zu nennen, automatisierte Kandidatenvorauswahl durch entsprechende Matching-Algorithmen. Also die ermöglichen mittlerweile eine deutlich präzisere Kandidatenauswahl. Also die Systeme, die analysieren jetzt nicht nur offensichtliche Qualifikationen, sondern zum Beispiel halt auch kulturelle Passungen, ja, oder andere Kompetenzindikatoren, was halt einfach zu einer viel, viel besseren Matching-Qualität führt. Das schlägt sich halt dann wieder nieder in der höheren Mitarbeiterzufriedenheit, ne? Dann das wieder in der längeren Verweildauer in Unternehmen und. Dann im Bereich der Kommunikation, intelligente Chatbots, personalisierte E-Mail-Systeme und so weiter. Das heißt, man hat hier kontinuierlich und qualitativ hochwertige Kandidatenansprache rund um die Uhr. Thema KI bietet halt viele Möglichkeiten. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, dass das erwachsen wird in der Anwendung und das wird sich auch 2025 fortsetzen.
Was siehst du noch für Trends, mit denen wir uns nächstes Jahr 2025 beschäftigen müssen?
Ja, da sehe ich einen Trend, der sich fortsetzt. Und da würde ich noch mal jetzt die Brücke schlagen zum Anfang, zu den 428.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzte. Von diesen 428.000 sind in etwa 212.000 Frauen. Das entspricht ganz genau 49,54%. Ich gehe fest davon aus, dass in 2025 die Mehrheit der berufstätigen Ärzte Frauen sein werden. Deshalb sage ich, also ab nächstes Jahr ist der Arztberuf auch ganz offiziell auf dem Papier in der Statistik ein Frauenberuf. So, und das finde ich sehr, sehr gut. Das hat enormes Potenzial. Dass wir das Potenzial, sage ich mal so, einer weiblich geprägteren Medizin aber auch irgendwie so entfalten können, braucht es, glaube ich, auch noch viel Veränderung. Also zum einen strukturell, kulturell und politisch, ne? Insbesondere auch so in Klinikstrukturen darf sich da gerne was ändern. Ne? Wir hatten es ja auch mal in der einen oder anderen Folge so Themen, also Schwangerschaft, Familie, dass das keine Karrierehindernisse mehr sind. Ne? Dazu brauchen wir eben halt klare Vorgaben, die es eben halt ermöglichen, auch in der Schwangerschaft im Beruf zu bleiben. Oder das alte Thema der gläsernen Decke. Ja, also ich glaube halt auch nur, wenn Ärztinnen stärker in Entscheidungspositionen eben vertreten sind, können eben halt auch so die nötigen Impulse ins System gegeben werden. Und deshalb da mein großer Appell, dass sich da was ändern muss. Und das sehe ich halt als großen Trend. Also ab nächstes Jahr ist ganz offiziell der Arztberuf ein Frauenberuf. Finde ich cool.
Vielen lieben Dank, Konstantin. Ja, wir blicken auf ein spannendes Jahr 2024 zurück und auf viele spannende Themen. Falls Sie unsere Lieblings-Podcast-Folgen nochmal nachhören möchten, die Links zu den einzelnen Folgen stelle ich Ihnen gern nochmal in die Shownotes. Und am Ende des Jahres ist natürlich auch immer ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Also vielen Dank an alle, die unseren Podcast in diesem Jahr mit spannenden Themen und Interviews bereichert haben. Und natürlich auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue und für Ihr Interesse an unseren Themen. Wenn Sie in Zukunft keine neuen Folgen verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch einfach in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.